Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. März 2024. Da bin ich Freusi, Markus Somm und Michael Herrmann. Michael Herrmann ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler und ein Unternehmer, Meinungsforscher. Und wir diskutieren mit ihm logischerweise, was denn überhaupt die Abstimmung am letzten Sonntag, die uns in 13. Rente gebracht hat. Michael, du hast ein paar sehr interessante Thesen zu dem doch erschütternden Abstimmungsausgang formuliert. Eigentlich schon vorher, muss man sagen. Was sind deine wichtigste These zu dem Thema?
Genau, ja, meine These ist ehrlich jetzt schon ein bisschen länger gewesen, eigentlich ein bisschen im Zusammenhang mit den Wahlen von letztem Jahr, oder, wo ja so ein bisschen rausgekommen ist, dass ja zwar rechts gewonnen hat, die SVP ist klare Wahlsiegerin gewesen, aber gleichzeitig hat ja auch die SP gewonnen. Und wir haben ja immer auch noch ein bisschen Themen abgefragt, was die Leute beschäftigen, was sich verschiebt. Und dann haben wir gesehen, dass eigentlich einerseits die Zuwanderung, Migration, die Leute mehr beschäftigen als noch im 19., aber eben gleichzeitig auch das soziale Thema. Und auf der anderen Seite aber die Wirtschaft immer weniger. Und darum habe ich schon dann gesagt, die Schweiz bewegt sich eigentlich eher so in eine sozial-konservative Richtung. Also die Gruppen und Parteien, die den Leuten sagen, wir schützen euch und wir fordern nichts von euch, die sind eher am Gewinnen. Und die, die eben fordern, entweder die Freisinnigen, die finden mehr Leistung, oder auch die Grünen, die finden mehr Verzicht, die haben verloren. Das ist etwas, was wir jetzt vor allem schon bei den letzten Wahlen gesehen haben. Aber dann habe ich noch genauer in die Daten geschaut und dann ist eben schon rausgekommen, dass eigentlich von den Werthaltungen von der Schweizer Stimmbevölkerung schon ein längerfristiger Trend ist. Wir haben nämlich aus den Vox-Daten, die immer nach den Abstimmungen untersucht werden, haben wir herausgefunden, dass die Bevölkerung immer mehr, wenn sie entscheiden kann zwischen mehr Wettbewerb und mehr staatlicher Intervention, seit den späten 90er Jahren, wir eigentlich einen Trend zu mehr staatlicher Intervention sieht. Und das spiegelt sich ja auch darin, dass wir jetzt eigentlich schon eine ganze Serie von linken Initiativen haben, die mehrheitsfähig waren. Coffee, Konzernverantwortungsinitiative im Ständemarkt, die Volksmehr. Dann haben wir Kinder ohne Tabak gehabt, also sozusagen auch eine linke Vorlage, Pflegeinitiative. Und jetzt noch mal einen Schritt mehr. Jetzt haben wir auch das erste Mal in der ganzen Geschichte, seit es die Volksinitiative gibt, in der Schweiz, haben wir einen Ausbau vom Sozialstaat, vom Volk selber beschlossen, gegen die Mehrheit von Bundesrat und Parlament. Und da sieht man schon, da ist etwas sich tektonisch am Verschieben. Das hat man aber schon länger gespürt, darum hat es mich auch nicht so überrascht, dass es jetzt so weit gekommen ist.
Ich habe das dann nachher so zusammengefasst, die Schweiz wird linker. Du hast gesagt, das stimmt nicht, weil für mich ist links und interventionistisch fast das Gleiche. Sagen wir es so, du würdest behaupten, die Schweizer sind etatistischer geworden. Sie glauben mehr an die Allheilkraft des Staates. Oder ist das zugespitzt?
Nein, aber es geht genau in die Richtung. Die Schweiz ist weniger wirtschaftsliberal, sie ist etatistischer geworden. Und eben, es heisst dann auch nicht einfach, sie ist linker geworden. Man sieht ja auch nicht eine Stärkung der linken Parteien. Man vergisst aber ein bisschen, die SP hat zwar gewonnen, aber die Grünen haben deutlich mehr verloren. Und über die letzten 20 Jahre ist das rot-grüne Lager praktisch konstant. Es hat sich nicht viel verändert. Auch jetzt im letzten Wochenende hat es ja in drei Kantonen auch Parlamentswahlen
gegeben. Ja, exakt.
Und wer hat am meisten gewonnen? Die SVP. Es hat also auch dort einen Rechtsrutsch gegeben, der sogar noch ein bisschen grösser ist als letztes Jahr. Also da ist etwas passiert. Im gleichen Sundi, oder, wo so ein Sozialausbau beschlossen wurde, ist parteipolitisch trotzdem nach rechts gegangen. Das heisst einfach, offensichtlich ist nicht die Linke stärker geworden, sondern auch bei den Bürgerlichen, auch in der Mitte, werden Staatsinterventionen, werden Staatseingriffe einfach weniger skeptisch gesehen als früher. Und das war schon lange etwas sehr Schweizerisches, dass man eben sehr zurückhaltend ist mit dem Ausbau vom Sozialstaat.
Also das hat dann kulminiert in dem Interview in der Sonntagszeitung, wo du gesagt hast, du hast geredet vom Erlahmen der liberalen Schweiz von 1848, um das noch so ein bisschen beenden. Aber weißt, möglicherweise ist die Schweiz, insbesondere im Inneren, gar nie so wahnsinnig liberal gsi. Also, meine, wir haben wirtschaftspolitisch haben wir lange ein Kartell gehabt, wir haben lange Absprachen gehabt, wir sind zwar eine liberale Exportnation gsi, aber im Inneren sind wir wirklich so ein liberales Modell gsi.
Ja, ich bin froh für den Punkt, weil das ist schon wichtig, das zu unterscheiden. Also die Schweiz ist ja nie im angelsächsischen Sinn
liberal. Genau, wir sind nie Thatcher, Reagan.
Nein, und darum habe ich auch immer das Wort gebraucht, es ist so ein liberaler Gemeinsinn. Oder? Es ist eine Art, man hat eine sehr starke Gemeinsinnorientierung, auch das Bürgertum hat sich immer sehr stark beteiligt, sei es über die Armee, sei es in den Vereinen.
In der Partei, in der Politik, genau, in der Miliz.
Ja. Absolut, aber auch, was ja auch speziell ist für die Schweiz, ist, dass ja die Lohnunterschiede im internationalen Vergleich vor den Steuern eigentlich relativ gering sind. Also die Unternehmen haben immer auch dafür geschaut, dass sie gute Löhne zahlen, dass die Lohnunterschiede nicht zu gross sind. Also es ist eine Art des liberales Engagement, es ist eben eine andere Art von Liberalismus als der angelsächsische. Und ein Teil der Erosion von dem ist eigentlich dann eingesetzt, wo gerade in der Wirtschaftswelt, in der Unternehmenswelt, man eher so ein bisschen die angelsächsische Kultur kopiert hat.
Die haben wir aber importiert durch Zuwanderung.
Nein, das waren auch gerade die Schweizer Unternehmer, also vor allem die Schweizer Manager, muss ich sagen, die ja sehr viel von dem aufgenommen haben. Also Handelsstrategie bei der Swissair und so weiter. Investmentbanking, das ist alles sehr amerikanisch, angelsächsisch. Und das waren Schweizer, die das gemacht haben und nicht Ausländer.
Also was ich noch interessant finde an deiner These, eben, ich habe es ja gestern schon gesagt, 1848 ist vielleicht ein falsches Datum, teilweise, weil eben, ich teile das, was der Dominik sagt, die liberale Schweiz ist natürlich in dem Sinn, eben, es ist ein bisschen ein Mythos, weil letztlich, oder, wenn man schaut, die liberale Schweiz hat es gegeben, das ist eigentlich die Escher Schweiz und das ist relativ kurzer Zeitraum gewesen, das war etwa 15 Jahre gewesen, kurz nach der Bundesstaatsgründung und nachher ist ja schon eine Opposition entstanden und zwar eine bürgerliche Opposition, nämlich Demokraten und Demokraten sind eben aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, weil im Prinzip ist das die SVP avant la lettre, weil man sieht bei den Demokraten ganz viele Sachen, die bei der SVP eben genau gleich so wichtig sind. Erstens, ganz wichtig, sehr patriotisch, man kann auch sagen nationalistisch, zweitens xenophob, das ist bei den Demokraten ganz wichtig sind, dann radikaldemokratisch, also sind absolut für direkte Demokratie gegen die Liberalen. Die Liberalen, das sieht man heute noch im Freisinn, haben eigentlich nie so richtig die direkte Demokratie irrsinnig gefunden, hat sie immer ein bisschen gestört. Und was auch dazugehört zu dieser SVP, ist eben schon Staatsintervention immer gewesen. Demokraten sind für Kantonalbanken gewesen, Demokraten sind für die Volksschule gewesen, Demokraten sind auch durchaus zum Beispiel für das erste Fabrikgesetz gewesen und so weiter. Das, was jetzt passiert ist an dem Sonntag, dass eine SVP gespalten ist, ich würde behaupten, die Hälfte, wenn nicht sogar die Mehrheit, wir sehen sie dann noch genau in der Nase. Also
Nachwahlbefragung sagt 55%, ja.
Das ist die Mehrheit, das ist dramatisch. Aber es ist in dem Sinne nicht dramatisch, weil das ist immer ein bisschen so gewesen. Die SVP hat, das hast du vorher auch ein bisschen betont, die SVP hat immer beide Seiten gehabt, so eine liberale Haltung, die sich beim Eigentum zeigt, bei der Höhe der Steuern, wo sich zeigt,
die Größe vom Staat und der Regulierung
nicht gross machen. Dort sind sie sehr liberal, aber sie finden aus demokratischen Gründen finden sie gewisse Interventionen wichtig. Eben Kantonalbank war für das Gewerbe und für die Bauern, die Volksschule ist auch wichtig für die Klientel.
Also und du darfst nicht eins Demokrat und
nein, SVP. Aber es ist eine DNA,
Tradition ist eigentlich die von den Glarner und Bündner gsi, wo der Lehr sich von der SVP abgespalten
hat. Nein, das sind ja Linksfreisinnige gsi. Das sind ja eigentlich Linksfreisinnige. Die haben sich nachher Demokraten genannt, sind aber eigentlich Linksfreisinnige. Sind eigentlich nicht die.
Genau. Gut, nehmen wir nicht drüber los. Aber nur schnell 1848. Genau, ich bin auch für das kritisiert worden.
Genau.
Für die Referenz. Ich habe nicht gesagt oder meine vorherigen Artikel. Es ist einfach wie eine Art. Dann hat die Schweiz einen anderen Weg eingeschlagen als unsere europäischen Nachbarn, wo bei uns ist die Revolution. Die liberale Revolution.
Darum dürfen wir das auch. Genau.
Und auch, natürlich auch die direkte Demokratie ist erst später eingeführt worden und eben derzeit Demokratentreiben gewesen. Aber es hat ja gleich eine Art aus dem 1848 raus einen typisch schweizerischen Gesellschaftsvertrag mit sehr viel Eigenverantwortung, sehr viel Mitverantwortung. Aber auch das Ding, dass wir die Steuern immer selbst deklariert haben, dass das nicht vorher gerade der Lohn abgezogen wird. Das ist ja sehr viel Verantwortung, die wir den Leuten zugetraut haben. Und das ist auch immer auch ein bisschen gedankt worden von den Stimmbevölkerung, dass sie eben selber auch immer zurückhaltend ist. Das hat ja auch immer die ausländische Journalisten hat also immer wahnsinnig verblüfft, wenn wir irgendwie so eine Abstimmung hatten, eben 6 Wochen Ferien, da haben sie alle total überzeugt gewesen, dass das eine Mehrheit wird machen, weil die meisten sind ja angestellt, die nicht Unternehmer. Also tut man sich doch die Ferien ausbauen, wenn man schon kann, oder eben der 13. AHV oder AHV Plus, wo wir ja vor kurzem darüber abgestimmt haben. Und das ist alles nicht gemacht worden. Das heisst, es ist schon nicht einfach eine Kontinuität, die wir hier haben. Es hat sich wirklich etwas verschoben, dass es jetzt die Mehrheit hat, oder?
Ich finde, es war halt immer so ein Gulasch-Liberalismus, den wir hatten. Und die AHV ist ja auch älter. Und die AHV ist ja sogar von den Freisinnigen eingeführt worden. Das war ein typischer Schweizer Kompromiss, gewesen, erste und zweite
Säule. Aber Initiativen sind immer
abgehalten. Ja, weil die Gewerkschaften immer übertrieben haben. Ja, genau. Aber alle Behördenvorlagen, was AHV betrifft, sind, bis man nachher hat müssen sparen musste, eigentlich immer angenommen worden. Und vor allem für die Bürgerlichen. Oder? Die ganzen Ausbauschritte von der AHV früher sind immer konsensfähig gewesen. Und da würde ich sagen, viele Leute, eben die Klientel, die wir jetzt vorher erwähnt haben, die SVP, Klientel, das heisst Gewerbe, Bauern, kleine Leute, oder? Das ist ein bisschen, die sind immer dafür gewesen. Aber was jetzt vielleicht, wenn wir jetzt am Sonntag noch gehen, ich finde, es ist ein bisschen untergegangen, wir haben es zwar immer gesagt, aber ich glaube ganz ehrlich, Michael, Zuwanderung spielt eine riesen Rolle. Ich glaube wirklich, dass, das merkst du auch bei den Mails, die ich bekomme. Ich bekomme wahnsinnig viele Mails von Leuten, die eben eher bei der SVP sind, und dort kommt immer das. Der Staat gibt wahnsinnig viel Geld aus für alle anderen, aber nicht für uns. Und jetzt langen sie mal und jetzt zwingen wir einfach den Staat dazu, dass er wieder mal etwas für uns macht. Und ich verstehe das eigentlich, weil letztlich viele Sachen, die der Staat gemacht hat in den letzten 30 Jahren, sind eben nicht für die normale, durchschnittliche Klientel von der Schweiz. Und zweitens haben sich viele staatliche Leistungen, die für Leute, die nicht so viel Einkommen haben, sehr wichtig sind, haben sich verschlechtert. Ich finde zum Beispiel, die Schulen haben sich total verschlechtert. Kriminalität ist auch ein Thema. Einbruchdienststelle von Nordafrikanern hat es einfach nicht gegeben vor 30 Jahren. Also so ein Frust über die staatliche Leistung, wo man einfach sagt, hey, die tun Prioritäten falsch setzen, jetzt zwingen wir sie, dass sie uns Geld geben. Das, glaube ich, war ganz wichtig.
Das ist auf der rechten Seite sicher ganz wichtig. Das ist aber einfach ein Teil. Man kann jetzt nicht sagen, das ganze Ja ist jetzt auf das zurückzuführen, aber es ist tatsächlich so, dass die linke Seite oder dass sehr verschiedene Gründe dazu geführt haben, dass wir da jetzt Ja gesagt haben. Aber dieser Aspekt, der ist deutlich sichtbar geworden, insbesondere eben von Leuten aus dem SVP-Milieu, die genau das als Grund angelegt haben. Und eben, das ist dann schon noch interessant und das wird auch spannend werden. Die Leute haben ja gar nicht unbedingt das Interesse, dass wir das jetzt irgendwie mit einer neuen Finanzierungsquelle finanzieren.
Ja, exakt.
Die hoffen eigentlich eher darauf, dass man das Geld niemand anders wegnimmt und umverteilt.
Das ist jetzt auch die Debatte in Bern. Also ich war heute Morgen im Parlament gewesen. Das ist die grosse Debatte, woher nehmen wir das Geld? Und das ist noch lange nicht gegessen, dass man das mit Mehrwertsteuer oder mit Lohnprozent irgendwie reinholt.
Genau. Also, vor allem ist das nicht mehrheitsfähig. Das ist eben interessant. Weißt, du hast völlig recht, aber die Linken sind einfach 30%. Die stimmen sowieso zu. Das letzte Mal haben sie 41% gemacht mit ihrer Ausbauinitiative, die etwa 10%.
Wo ja auch die SVP auch schon mitgemacht hat, aber weniger.
Also, ja, viel weniger.
Es ist also genau weniger. Das Gleiche. Es ist ja das Muster von der Kantone, von der Zustimmung, ist praktisch das Gleiche gewesen wie damals. Es ist einfach, das Niveau ist höher gewesen.
Genau.
Und das heisst, ja, die haben schon damals mitgemacht, die sind jetzt mehr. Und ja, das wird total eine relevante Frage sein. Und da kann sich die Linke unter Umständen schon noch, wie soll ich sagen, kann in ein Problem reinlaufen, dass das jetzt immer als Grund noch wird, es fehlt jetzt Geld, es fehlt auch das Geld für alles andere. Und im Bundeshaus hat halt immer noch die bürgerliche Seite Mehrheit. Die Frage ist dann wieder, was macht das Volk? Also es kann ja auch wieder eine Gegenreaktion geben. Aber es ist tatsächlich so, es sind nicht alle, die hier mitgemacht haben, der Meinung, wir sollen jetzt die Einnahmen erhöhen, sondern sie finden, man kann die Ausgaben nicht anders senken.
Vielleicht in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Markus, könnte man nicht eine These machen, die gleichen Leute, die vor 10 Jahren die Masseneinwanderungsinitiative zum Durchbruch verholfen haben, haben jetzt dieser Initiative für eine 13. AHV-Rente zum Durchbruch verholfen? Ist das nicht ein ähnliches Milieu, auch ein ähnliches Ressentiment gegenüber der Elite?
Es gibt eine Überschneidung von dem beiden. Es ist trotzdem etwas ganz anderes. Das sehen wir jetzt auch in der Muster, der Ausrichtung und welche Parteianhängerschaften dafür oder dagegen sind. Aber was ja bei einem Ort das Gleiche war, es sind eher Leute, die geringer verdienend sind, die jetzt nicht eine universitäre Ausbildung haben, die überdurchschnittlich zugestimmt haben. Das ist sehr ähnlich. Mhm. Aber darum ist es jetzt eher linkspopulistisch, sage ich jetzt mal, ein bisschen vereinfacht. Und vorher sehr rechtspopulistisch gewesen. Aber das überschneidet sich natürlich. Und was man vielleicht auch ein bisschen sagen kann, was eine Überschneidung ist, wir hatten in den 10er Jahren eine ganze Serie von SVP-Initiativen, die mehrheitsfähig waren. Das ist ja plötzlich etwas Neues, plötzlich sind die mehrheitsfähig.
Ausschaffungsinitiativen, genau, Masseneinwanderung und so weiter.
Vor der Minarett ist es nicht für SVP gekommen, aber so ein bisschen ähnlicher Themenkreis. Oder? Das hat dann auch gleich so ein bisschen erlahmt. Oder? Und wieso hat es erlahmt? Und das gibt es ja auch so eine Initiativdynamik, kann's wie geben, wenn das Parlament bei gewissen Themen nicht bei der Stimmung der Bevölkerung ist. Oder? Und offenbar ist man dort ja bei diesen Öffnungs- und Migrationsthemen nicht so bei der Stimmung bei der Bevölkerung gewesen. Dann sind die Initiativen gekommen, hat es eher eine Annäherung gegeben, man ist vorsichtiger geworden und jetzt sind die Initiativen auch weniger erfolgreich. Sie können ja wieder erfolgreicher werden, aber das können wir vielleicht auch noch reden. Aber momentan haben wir jetzt nicht eine Serie von erfolgreichen SVP-Initiativen. Aber jetzt haben wir eine Serie von erfolgreichen oder fast erfolgreichen linken Initiativen, die es so noch nie gegeben hat. Und das zeigt halt vielleicht ein bisschen, dass jetzt halt die Elite, auch die Elite in Bern, ein bisschen zu wenig spürt, wo den Leuten Schuhe drückt. Und das ist schon nicht nur Migration, sondern das ist schon auch Kosten, Krankenkassen, das ist, also wenn man die Leute fragt, sind das natürlich grosse Themen, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben und alles teurer wird.
Aber dann ist ja nicht die liberale Schweiz am Erlahmen, sondern dann ist die pseudoliberale Elite in Bern, die nicht mehr weiss, was Sache ist. Oder?
Ja, aber das ist ja noch interessant, die sogenannte pseudoliberale Elite ist ja immer, also weißt du, es hat ja schon immer so. Also die Debatte war schon immer ähnlich gewesen und es hat immer wieder so Initiativen gegeben, trotzdem sind sie nicht Mehrheit. Also im Nullerjahr hat es ja mehrere so AHV-Ausbauinitiativen gehabt, aber die 10. AHV. Mhm. Also und was ja schon lange nicht mehr gemacht wird, sind irgendwelche so neoliberale Entwürfe, also irgendwelche Steuerpakete und so weiter. Das ist ja alles
und wenn, dann scheitert es, das stimmt, das spricht für dich. Unternehmenssteuerreform und so.
Dann ist man schon längst zurückgepfiffen worden und das machen wir schon längst nicht mehr. Also was Jacqueline Badran auf Twitter geschrieben hat, es sei gar nicht das Volk, das nach links ist, sondern es sei sozusagen die Elite, die nach rechts ist. Aber das stimmt ja nicht. Weil man macht ja nicht mehr, also wenn man das mit den 90er Jahren vergleicht, man ist extrem schon zurückbuchstabiert. Und ist
völlig in der Defensive.
Die 90er Jahre, ich meine, das sind die zwei Weißbücher, das ist ja ein völliger Furz gewesen.
Genau, schon dann nicht sehr volksnächtig.
Es ist ja nichts passiert, weil alle neoliberalen Reformen in der Schweiz, und ich würde es eins betonen, die sind von ein paar Publizisten geäussert worden und dann ist nichts passiert. Das funktioniert sowieso nicht in der Schweiz. Wir haben ja kein Regierungssystem, wo sich eben Regierungen abwechseln, wo man auch ähnlich wie in England oder in Amerika wirklich ein Programm braucht und muss sagen, ja, jetzt können wir neu, oder? Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns ist das immer, auch wenn die Linken solche grosse Entwürfe gemacht haben, ist das immer zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber was ich noch einen Punkt finde, ist, weißt, vielleicht ist es einfach ganz einfach, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Ich meine, die Wirtschaftselite, die hat natürlich jetzt schon sehr, sehr lang eigentlich immer wieder erstens versagt, oder? Viele Unternehmen kaputt gemacht, das ist das eine. Zweitens aufgefallen mit einer gewissen Blasiertheit. Drittens auch mit einem gewissen Desinteresse an dem Land. Unterstrichen durch den Fakt, dass auch sehr viele einfach Ausländer sind, die nicht einmal mehr wissen, wie viele Bundesräte es überhaupt gibt in unserer Regierung. Also ganz krass. Sie haben sehr viele Abstimmungen eigentlich nur noch gewonnen, wenn es Europa-Abstimmungen gewesen sind, wo sie können mit den Linken zusammenarbeiten können. Dann ist das eine Mehrheit geworden, noch eine knappe Mehrheit. Sie haben viele Sachen, die so ein bisschen Symbolabstimmungen gewesen sind, eben Abzockerinitiativen, dann Konzernverantwortung, entweder verloren oder fast verloren. Und jetzt ist es halt einfach mal das erste Mal passiert, dass sogar im Kernbereich von Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik voll aufs Dach überkommen, weil ein grosser Teil von der SVP-Wähler, und ich sage es jetzt immer wieder, oder, weil die 30% Linke haben es immer gehabt, das Entscheidende ist zu erklären, was ist im bürgerlichen Lager. Anders heute, warum ist Zürcher Wieland, wo 30% vor 10 Jahren zugestimmt hat, plötzlich auf 41%?
Und Stadt Zürich, das ist ja auch noch spannend, hat ja weniger als der Schweizer Durchschnitt.
Die Linke
Stadt Zürich.
Weil natürlich die linke Stadt Zürich eine Elitenstadt ist, genau. Oder? Dort hocken nur noch Eliten. Und irgendeiner hätte doch müssen das brechen. Ich meine, wenn wir die Econo Suisse jetzt wieder, da bist du vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber so wie wir sie jetzt wieder erleben, wie sie besinnungslos probieren, die neuen Verträge durchzudrucken und alle Gelder wieder mobilisieren gegen die SVP, muss man sich ja nicht wundern, dass dann die SVP-Wähler irgendeinmal mal sagen, was von der Monika Rühl kommt, was von Christoph Mäder kommt, muss falsch sein.
Ja, aber Markus, man muss schon sagen, also jetzt gerade in dieser Frage bist du voll auf Linie von der Economy Suisse und hast ja da auch sehr heftig in die Richtung getan und hast ja nicht so sehr die Gespürung geäussert gegenüber den Nöten der einfachen Leute, oder? Und was ich einfach finde, man kann jetzt schon auf denen rumhauen, aber was man da generell sieht, auch gerade nach den letzten Wahlen, die liberale Elite, die FDP, ist total in der Defensive, oder? Und die probieren es jetzt schon seit längerer Zeit nach rechts zu prügeln, oder? Alles, was ein bisschen mehr eine andere Ausrichtung ist, das tut er runterprügeln, oder? Und sagen, ihr müsst noch mehr nach rechts gehen. Aber das funktioniert so einfach nicht. Es ist eben nicht nur die SVP da, es ist nicht nur die SVP die einzige Konkurrenz, sondern wenn die FDP zu fest nach rechts geht, zu neoliberal wird, oder eben zu fest, dann... Ja, das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Wort.
Sie werden nicht schön wär's.
Schön wär's. Wir sind ja unter uns.
Genau. Schön wär's. Also aber nach rechts geht, oder?
Ja. Aber wer prügelt denn?
Dann hockt halt dann auch der Mitte, oder? Vorher war es ein bisschen GLP, die Mitte. Ich meine, die, die wachsen nicht, da wachsen die Bäume nicht im Himmel, aber trotzdem, in der Schweiz kannst du dich fast nicht bewegen, ohne dass jemand anderes am anderen Ort steht.
Das ist ja gut.
Der freisinnige Pol wird ja nicht stärker, wenn er noch mehr nach rechts geht, und dort ist wiederum
die SVP. Nein, aber die SVP kannst du natürlich auch schwächen, weißt? Das ist natürlich nicht so, da finde ich jetzt bist du ein bisschen zu starr, aber das ist eine Diskussion, die wir, glaube ich, zusammen schon seit 20 oder 30 Jahren führen. Ich habe immer gefunden, du bist ein bisschen strukturalistisch. Ich glaube, du hast recht, natürlich verlieren sie links, wenn sie nach rechts gehen, ist klar, aber ich glaube, das Potenzial ist eben rechts grösser als links. Und sie verlieren zwar links, aber sie werden mehr können gewinnen
rechts. Aber wenn sie sicher verlieren, ist, wenn sie sich selber zerfleischen, und das passiert ja
jetzt ein bisschen, oder? Das ist ja klar.
Aber das ist, auch nicht unbedingt.
Aber Michael, wir haben das auch erlebt bei der SVP, die haben sich ja auch zerfleischt und sind eigentlich trotzdem gewachsen, wie sie inhaltlich richtig sind. Und was ich jetzt nachher wollte betonen, wo du vorher gesagt hast, weißt du, wegen der Elite. Gut, ich gebe alles zu. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Sensibilität bewiesen.
Schon Elite.
Gegenüber den Leuten, die jetzt ja
vor allem am Sonntag.
Und es geht mir ja immer
was hast du genau gesagt?
Das Schlimmste finde ich, wenn wir Schweizer Bürger uns wie Untertanen verhalten. Und was meine ich damit? Dass wir uns mit Schöckeli, die wir sogar noch selber zahlen müssen, stillstellen. Ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, es gibt viele Leute, die müssen aufs Geld schauen. Da bin ich total bei dir. Und es geht nur um das Rezept. Wie tut man solche Probleme lösen? Das Problem löst man sicher nicht, wenn man Christoph Blocher und Sergio Ermotti und mehr 13. Rente gibt. Das ist falsch, wenn alle die 13. Rente bekommen. Und wir sind heute so weit, und da mache ich jetzt die sogenannte Elite in Bern verantwortlich, dass die Leute aus lauter Verzweiflung Unsinn zustimmen, der ihnen eigentlich gar nichts bringt. Ich meine, wenn du überlegst, angenommen, die Finanzierung kommt jetzt mit der Mehrwertsteuer. Das ist eine sehr wahrscheinliche Variante, oder? Dann muss man mal überlegen, wie viel zahle ich pro Jahr als Rentner für Mehrwertsteuer mit meinen Einkäufen, die ich habe. Dort sicher mehr als die 13. Rente.
Nein, natürlich nicht.
7,5%.
Nein, aber die Rentner ist eben genau so. Die Rentner zahlen eben. Man sagt ja immer, die Rentner wären auch mitbelastet im Gegensatz zu den Lohnnebenkosten. Aber man muss klar sehen, das ist eben etwas, was man total unterschätzt. Leute im Rentenalter haben häufig gar nicht so viel Konsumbedürfnis. Oder sie wohnen in einem abbezahlten Häuschen, sie haben Bestandsmiete, machen einfach auch nicht mehr so viel. Sie haben ja weniger Investitionen fürs Haus, für Kinder und so weiter. Und darum haben sie auch weniger Mehrwertsteuer, was sie zahlen.
Und ihr Luxus ist, sie gehen in die Ferien und dort zahlen sie nicht Mehrwertsteuer in der Schweiz, sondern irgendwo.
Genau. So. Also gut, ich würde es mal ausrechnen. Ich bin nicht so sicher, dass das so ein wahnsinnig gutes Geschäft ist.
Das mit der Frau Weisser von der UBS, von genau das ihr Spezialthema ist.
Und das ist ein gutes Geschäft für einen Rentner. Wenn du nachher dazu denkst, dass deine Kinder das müssen dann noch zahlen.
Nein, er zahlt dann irgendetwas bei Lohn, aber kostet zahlt dann nichts. Oder? Das ist schon, der Unterschied ist schon. Aber er ist nicht so gross, wie man immer meint.
Also es ist dann am Schluss vielleicht 300 Franken mehr, die du bekommst dank dieser 13. Rente. Das ist doch nicht eine Sozialpolitik, die etwas bewirkt. Und das meine ich, warum sie sagen, die Elite, das glaube ich schon, hat überhaupt keine Ahnung mehr, wie die normalen Leute denken. Und ich glaube auch im Sozialpolitischen, da ist eine gewisse Nachfrage da. Und vor allem die AHV ist eben das Sozialwerk, wo die Schweizer sagen, das ist unser Sozialwerk. Das ist nicht Sozialhilfe für die Eritreer, das ist nicht Sozialhilfe für irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne und uns nachher abstechen.
Und es ist eine Kulturbotschaft.
Es ist für uns, oder? Es ist für uns, ja.
Es ist nicht Kulturbotschaft, es ist nicht eine Subventionierung von Wohneigentum und so weiter. Es ist nicht partikular, das ist eine Stärke. Das weiss man auf der Linken im Übrigen sehr genau. Oder? Darum wehrt man sich ja links immer. So gewisse Argumente sind ja auch gewesen, ja, man könnte ja Christoph Bloch und Ermotti die AHV wegnehmen und nur noch die gezielt auszahlen. Das weiss man links genau, dass das eine Schwäche
für die AHV ist. Aber das ist ein Problem unserer Art. Also bei der direkten Demokratie ist halt so, dass man macht nicht die Sozialleistungen, die eigentlich den besten Effekt haben, die den meisten Leute am meisten bringen, sondern man macht die, die am ehesten mehrheitsfähig ist. Oder?
Das finde ich nicht. Wir haben ein gutes System.
Aber was wir jetzt macht oder was Gewerkschaften jetzt machen, sie überlegen ja, welche Art von Reform ist am ehesten mehrheitsfähig.
Aber das ist jetzt die einzige, die sie durchgebracht haben. Und die meisten sozialpolitischen Ausbauschritte sind aus meiner Sicht eigentlich an der direkten Demokratie vorbei. Beschlossen worden vom Parlament oder von der SKOS. Sozialhilfe haben wir ja noch nie eigentlich darüber abgestimmt, wie hoch
sie ist. Oder sonst ist es immer so gewesen, dass das Volk es lange abgelehnt hat. Mhm. Also die Mutterschaftsversicherung ist schon x-mal für das Volk gekommen. Also dann hat es schon noch ein bisschen anders ausgesehen. Da hat das Parlament das machen wollen. Und es hat lange gebraucht, bis das Volk mitgemacht hat.
Aber Michael, jetzt in Bern wird jetzt wirklich diskutiert, es gibt die einen, die sagen, ja, Mehrwertsteuer muss rauf, die Initianten sagen, die Lohnnebenkosten, also die Lohnabzüge, die Lohnbeiträge müssen rauf. Und dann gibt es so ein bisschen auf der bürgerlichen Seite, insbesondere bei der SVP-Leute, die sagen, nein, wir müssen das sparen im Bundeshaushalt. Wie gross schätzt du so ein bisschen die Debatten ein oder die Gefahr, dass wir am Schluss 2025 vielleicht ein Referendum haben über eine Gesetzesvorlage, wo irgendwie drinsteht, Lohnnebenkosten gehen auf und das wird vielleicht dann abgelehnt und dann ja, steht man vor einem Scherbenhaufen.
Ja, das ist eine reale Gefahr, absolut. Weil eben genau ein Teil von der Wählerschaft findet das sogar richtig, wenn wir eine Unterdeckung haben, weil dann kann man Druck machen auf die anderen Bereiche.
Mhm.
Also ich kann mir echt vorstellen, dass das sogar eine Art Slogan und eine Kampagne wird von der SVP, dort dagegen zu sein, weil wir eigentlich gar nicht wollen.
Also Christoph Blocher hat bei uns ja gesagt, es ist an sich ein Finanzreferendum, das am Sonntag stattfindet. Ein Stück weit, so ja. Ein indirektes, oder?
Ja. Ja. Und das ist wirklich echt, und das ist halt einfach das Problem, wenn man eine Art Ausgabe beschließt und nicht gleichzeitige Finanzierung dazu hat, dann kann genau das entstehen.
Ich würde auch gerne ein anderes Thema aufbringen, das du nämlich auch angetönt hast in diesem Interview, oder? Du hast so gesagt, es gibt eine Mischung, du hast den Meier praktisch also ein bisschen als unsere Sarah Wagenknecht geschildert. Finde ich nicht falsch, den Vergleich. Wie, also, und ich finde es auch interessant, innerhalb von der Linken würde ich behaupten, das ist eine tektonische Machtverschiebung innerhalb von der Linken, wo die Leute völlig übersehen haben und kein Journalist darüber schreibt, weil sie also keine Ahnung haben von der Linken. Weil letztlich, erstens, der Meier ist in vielen Fragen eigentlich konservativ, also gesellschaftspolitisch zum Beispiel ziemlich konservativ.
Ist der Gewerkschaftspräsident, den wir noch erwähnen.
Genau, und er ist euroskeptisch, das kommt dann auch noch dazu. Alle die Vogue-Themen, die sehr wichtig sind bei der JUSO, sind beim Meier gar kein Thema. Das ist mal das Erste. Und was wichtig ist, er hat jetzt eine Volksinitiative durchgebracht, etwas, was die SP nie mehr geschafft hat. Das bringen die ja nicht zustande.
Also vorher noch nie bis zur Pflegeinitiative.
Ja, also das ist wahnsinnig. Und Pflegeinitiative hat viel mit Corona zu tun gehabt. Das ist ein Spezialfall. Wie siehst du die Zukunft von der Linken? Würdest du sagen, ja, da steht das Potenzial, dass der Meier eigentlich die Partei immer mehr beherrscht, weil er hat nicht nur politisch jetzt einen grossen Erfolg, er hat ja auch das Geld. Ich meine, Gewerkschaften sind die auch, die alles zahlen bei der SP. Wie schätzt du das ein?
Das ist absolut eine zentrale Dynamik, die wir hier sehen. Und das gibt eine totale Machtverschiebung zur SP, zum Meier in der SP. Man hat es ja auch schon gemerkt, beim Parteitag ist ja EFAS die erstmals beschlossene Reform im Gesundheitsbereich, die von SP-Gesundheitspolitiker, Politikerinnen eigentlich unterstützt wird, ist runtergefallen, oder? Und der Meier hat vorher ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er ist dagegen.
Die einheitliche Finanzierung im Gesundheitswesen. Wir gehen jetzt nicht auf Details ein, weil die hochtechnisch sind, aber es ist so.
Aber es ist wie eine Reform, die man endlich mal geschafft hat, oder? Mit auch ein Teil von der Linke. Dann kommt der Meier und killt das schon quasi auf der SP-Seite. Und das zeigt ja schon. Oder auch jetzt, wie er die Pflöcke eingeschlagen hat, das gefällt euch dann besser, bezüglich Europa.
Das gefällt uns hervorragend.
Das gefällt euch sehr gut. Aber da berühren sich wirklich ein bisschen die Polen auf beiden Seiten. Und das ist wirklich eine spannende Entwicklung.
Also ich meine, es ist kein Zufall, dass der Christoph Blocher auch gerne den Meier eingeladen hat, das Albis Gütli. Und ich meine,
dass er ein bisschen die Show geschallt hat und dann hat er müssen sagen,
das, sind jetzt, das muss ich ehrlich sagen, ich bin ja dabei gewesen, Michael, das hast du geschrieben, aber das stimmt überhaupt nicht. So ist es nicht wahr. Und der Meier hat, aber das ist auch logisch, ist nicht seine Muttersprache, sie hat natürlich nie die Art von Begeisterung ausgelöst wie der Blocher. Aber was ich will betonen ist, die Mischung, dass du einerseits Sozialstaatsausbau vertrittst und migrationskritisch bist, das ist meiner Meinung nach eine Atommischung.
Und Jacqueline Badran verkörpert das ja auch.
Gut, die ist elitär. Ich glaube, das schafft die nicht. Sie kommt nicht zu den kleinen Leuten.
Ja, aber schau, wie die gewählt wurde. Die das beste Wahlresultat.
Ja, aber die wird von vielen bürgerlichen Trotteln, kann man auch mal sagen. Ja.
Du hast schon wieder das... Nein, bitte, Markus.
Gut. Du bist elitär.
Das stimmt. Aber mit grossem Verständnis für normale Leute, für einfache Leute. Das regt mich auch auf, wenn sie sich verführen lassen. Aber nein, zurück. Glaubst du nicht, eigentlich könnte man sich auch das vorstellen, eben, dass ein Meier zum Beispiel auch anfängt, halt Personenfreizügigkeit, meiner Meinung nach, das wäre eine Atommischung, die sogar für die SVP könnte gefährlich werden.
Ja. Wo ja die SVP dort die Leute nicht gespürt. Und die SP hat eben gewisse Positionen, die sie ja nicht wählbar macht für recht, also, sag jetzt mal, sozialkonservative. Aber das ist
für die Leute, die jetzt Ja gesagt haben am Sonntag?
Genau, für die ist sie auch ein bisschen vom Habitus, vom Stil nicht wählbar bis jetzt. Oder darum haben sie auch nicht die Wahl jetzt gewonnen im Sonntag. Oder? Dann, man hätte können sagen, das wird jetzt mobilisiert, das soll doch der SP helfen. Es ist immerhin die Partei, die hinter den Gewerkschaften steht, sie haben nicht gewonnen. Also sie kann das nicht umsetzen, weil sie noch niemand anders steht. Aber das kann natürlich genau passieren. Ähnlich wie in Dänemark, oder, wo die Sozialdemokraten genau auch ein bisschen diesen Weg gemacht haben. Das könnte tatsächlich in der Schweiz auch passieren. Die Frage ist eben, haben sie das Personal, aber wie fest kann ein Maillard das dominieren?
Und es ist halt ein welches Phänomen, ja, oder? Was man natürlich schon muss betonen muss, das hat mir der Rudi Strahm immer erzählt, habe ich auch nicht so gewusst. Die haben immer gesagt, Gewerkschaften im Welschland sind nicht von der SP dominiert, sondern sind von PDA und von viel linkeren Kräften dominiert. Das heisst, der Maillard ist eben in der Deutschschweiz natürlich gleich nicht so mehrheitsfähig, würde ich behaupten.
Aber Michael, dann ist nicht die liberale Schweiz erlahmt. Dann ist die Juso-Schweiz erlahmt.
Nein, aber dort gibt es halt auch eine gewisse Verschiebung. Ich habe das letzte geschrieben, Grün ist das neue Rot. Also man hat jetzt einfach eher sozusagen, also zeitlang ist ja Grün so total im bürgerlichen Spektrum so total akzeptiert gewesen und man hat gefunden, ja, das ist jetzt Zukunft. Alle wollen Grün sein. Und jetzt sind ja die emotionalsten Reaktionen sind eigentlich gegen die Grünen. Und dann könnte das eigentlich eine Chance sein für die SP, dass die SP so ein bisschen vom Habitus ein bisschen bürgerlicher, ein bisschen bünzliger wird, ein bisschen braver, ein bisschen konservativer, ein bisschen migrationskeptischer. Und die Grünen könnten dafür in die andere Rolle
hineingehen. Das hat natürlich mit dieser Verzichtsrhetorik bei den Grünen zu tun. Oder? Ja. Und ich meine, der Cedric Wermuth, der sagt mir ständig, er sei nicht dagegen, dass jemand eine Rolex hat. Er will, dass jeder eine Rolex hat und dass sie den Sergio Amotti zahlt.
Seit er aus Südostasien geflogen ist, kann er jetzt da nicht mehr so extrem äußern. Aber er hat schon etwas mit dieser Verzichtsideologie. Das ist ganz typisch bildungsbürgerlich. Oder? Das ist so. Eben, das ist der Primarlehrer.
Also für das wäre da wirklich eine Chance, in die Lücke zu gehen.
Also das haben sie auch mit dem Kaufkraft, ja, genau, mit dem Kaufkraft
in den Grenzen geschafft. Aber sie haben natürlich in der Deutschschweiz alle Leute, die das könnten, da weggesprengt, oder? Ein Padini zum Beispiel. Also sie haben natürlich, sie haben die Leute nicht, oder?
Genau.
Also,
und vor kurzem ist, Leute haben, oder? Genau, ja, ist das auch noch anders.
Nur mit Juso ist schwierig, ja.
Ja, ist schwierig.
Das ist, würde mir zwei sagen.
Ich finde es auch noch interessant. Gut,
aber der Wermuth hat jetzt schon ein bisschen eine Art
positioniert. Matthias Meyer hat es nicht gemerkt, er merkt es.
Ja, er hat die Kurve gekratzt, wie man dem so
ja, er hat es gemerkt, aber er ist trotzdem nicht glaubwürdig. Oder? Bei Meyer, das habe ich auch gedacht, beim Albis Gütli, er kann das eben gut. Er kann gut mit diesen einfachen Leuten reden. Oder? Also ähnlich wie ein Blocher,
auch lustigerweise. Und dann hat sie noch Elisabeth Baum-Schneider im Bundesrat, wo ja noch in diese Linie reinpasst. Wo jetzt auch
gut, die hebt nicht mehr lange durch.
Also, sie tut ihre Schäfe züchten.
Aber gut, wir müssen noch etwas anderes ganz wichtig sagen, das sollen wir nicht vergessen. Es gibt auch noch ein Sauna-Leben, neben dem politischen Leben. Infrarot-Sauna ist der letzte Schrei. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber hört zu. Die wichtige Nachricht von Alvaspa können wir nochmal empfehlen. Hört zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarot-Kabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiftet Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, ich würde noch schnell, wenn wir schon bei der Linken sind, du hast nämlich Dänemark erwähnt, das ist schon noch etwas ganz Faszinierendes. Ganz ehrlich, ich muss sagen, die dänischen Sozialdemokraten, die muss man studieren. Das ist etwas vom Interessantesten, was es gibt im Westen. Weil aus meiner Sicht ist das die einzige linke Partei, die das geschafft hat, dass sie die unglaubliche Verdrossenheit von vielen einfachen Leuten gegenüber der Elite gecheckt hat und aufgefangen hat. Oder wenn man es mit amerikanischen Demokraten vergleicht, das ist ja völlige Jusoisierung bei den Demokraten. Bei uns ist ja die SP in der Deutschschweiz auch so, die SPD genau gleich. Was könnte man machen, dass das in der Schweiz anders wird, wenn du jetzt die SP müsstest beraten?
Also eben, ich finde, es braucht halt diese Figuren und es braucht diese Linie. Ich selber bin nicht auf dieser Linie, darum bin ich jetzt auch nicht unbedingt der geeignete Berater für das, aber ich sehe dort einfach eine Lücke und ich sehe eben eine gewisse Rollenteilung mit den Grünen und dass für die Grünen das sogar wieder eine Chance könnte sein, eben diese andere Rolle zu übernehmen. Es ist ja auch eh ein bisschen absurd, dass die beiden Parteien sich dermassen auf den Füßen rumstehen, weil sie so ähnlich eigentlich sind.
95%.
Und dann gibt es ja noch GLP, wo das sozusagen das eher linksliberal, Mitte, Progressive kann abholen. Also eigentlich könnte man dort ein schönes Spektrum machen, wo die Parteien sehr unterschiedlich positioniert wären. Und dann müsstest du eben, und ich finde trotzdem, du bist jetzt sozusagen, sagst, Badran könnte das nicht, aber Badran kommt extrem breit um an, weil sie eben genau so Positionen vertritt und so ein bisschen das globalisiert. Es ist nicht nur, es ist auch globalisierungsskeptisch, oder?
Mhm. Absolut, absolut. Gut, gehen wir noch einmal zum letzten Thema, liberale Schweiz, ja oder nein. Grundsätzlich, und ich sage jetzt so etwas Dummes, weil ich bin ja Historiker. Historisch ist eigentlich in der Schweiz fast nie eine Volksabstimmung. Irgendwo wird es nachher immer abgeschliffen. Eben auch da habe ich jetzt das Gefühl, die dialektische Macht, die in der Schweiz herrscht, führt gut, vielleicht dazu, dass gerade zum Gegenteil führt, selbst ein EWR, wo ja sicher eine historische Abstimmung war, aber irgendwo hat es ja dann gleich auch wieder dazu geführt, dass wir uns bilateral wahnsinnig angenähert haben. Wir haben Zeug übernommen, wo wir im EWR gar nicht so hätten müssen machen. Wie ist das einzuschätzen, Dominik? Fang du mal an. Wie historisch ist jetzt das?
Ja gut, unser System ist prägt von einer unglaublichen Stabilität und die wird nicht an einem Abstimmungssonntag völlig zu unter Opsi gerührt. Und es ist auch so, dass nach einem Abstimmungssonntag ist vor dem nächsten Abstimmungssonntag. Du hast es erwähnt, Michael, ich meine die Finanzierungsfrage, die Initianten offen gelassen haben, das war ihr Entscheid gewesen, die wird ziemlich sicher wieder vor das Volk kommen irgendwann. Und da gibt es eine Ausmachung dazu. Da werden wir sehen, der Druck jetzt, das habe ich jetzt heute gemerkt, als ich im Parlament war, der Druck auf andere Finanzierungsvorlagen ist jetzt schon grösser geworden. Man hat heute Morgen einen Ukraine-Fonds hat man abgelehnt. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob National oder Ständerat. Ich bin ein alter weißer Mann, ich vergesse manchmal Stück. Nein, das ist wirklich weg, auch was Armee angeht. Die Diskussion, die Armeeleute laufen in der Wandelhalle rum mit gesenkten Köpfen. Dann Kulturbotschaft, das wird ganz schwierig. Also es gibt jetzt schon in der auf dem Papier Bürger Mehrheit viele Leute sagen, ja, nein, jetzt können wir nicht mehr uns alles leisten. Und der Druck wird noch zunehmen. Egal, ob man dann vielleicht sogar eine völlig andere Steuer beschließt oder irgendwie so. Aber es ist ja unser System, das sehr schnell reagiert auf einen Volksentscheid. Aber letztlich läuft sich das auch ein bisschen aus und es entsteht dann wieder wie ein neuer Konsens über etwas, was mal war. Das war bei der Masseneinwanderungsinitiative
genau. Auch so. Genau, das würde ich ziemlich so teilen. Es kann auch einen Effekt haben jetzt auf Prämieninitiativen oder SP. Oder?
Ja, exakt, und nicht nur positiv.
Nein, nicht nur, es kann auch sein, dass die finden, jetzt müssen wir wieder ein bisschen eins zurück, so wie es jetzt so im Bundeshaus genau. Ist. Also es kann auch diesen Effekt haben.
Obwohl heute, das können wir vielleicht noch schnell erwähnen, für die, die es nicht gesehen haben, die ersten Umfragen sind positiv. Ich glaube 63% ja, ist aber nicht wahnsinnig viel, oder?
Ich meine, ja, es ist sehr viel unsicher und man muss sagen, das ist gefragt worden im Rahmen von der, vorher, das stimmt, und zweitens im Rahmen von der Exit-Poll, oder wo ganz viel gefragt wurde, das ist einfach auch noch das abgefragt worden. Also ich würde das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und eben bei der 13. AHV-Rente bin ich schon sehr früh überzeugt gewesen, das ist etwas Neues, das habe ich noch nie gespürt, so viel bürgerliche Zustimmung und so hartnäckige Zustimmung.
Absolut, ja.
Und das wird nicht genau gleich sein. Also es kann ja auch noch enger sein und trotzdem angenommen werden, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das nicht so klar durchrutscht, wie es jetzt vielleicht aussieht.
Gut, und zum Schluss müssen wir einfach wieder mal sagen, eine Hymne auf die direkte Demokratie. Es ist schon irrsinnig. Ich meine, jetzt auch das Ergebnis, das mir ja nicht passt, ist trotzdem ist einfach faszinierend. Es ist einfach irrsinnig, dass wir in der Schweiz, wir sind das einzige Land auf der ganzen Welt, wo zu inhaltlichen Fragen so regelmäßig Antworten kann geben. Und es zeigt immer wieder,
wie überraschend, nicht passt.
Ja, und auch wie überraschend das immer wieder ist. Dass eben Leute, die man das Gefühl haben, ich kenne doch die und die stimmen doch so, wie ich will, die machen das nicht. Und das ist so irrsinnig, auch die Demut, wo die Elite, die wir haben, und Elite ist ja immer ein zu grosses Wort in der Schweiz, muss man ja mal sagen, ja, ist wahr, wir sind ja eine Elite, die schimpft und sagt, ja, eben, die anderen sind Trottel. Nein, aber wir sind ja eben eine relativ handgestreckte Elite. Nein, aber der Punkt ist schon die Demut, die wir immer wieder lernen müssen, oder? Wir verlieren da immer wieder, wir kommen aufs Dach über. Und da, was wir vorher angesprochen haben, wo ich glaube, das ist das Hauptthema im Westen, dass es die totale Entfremdung gibt zwischen einer technokratischen, abgehobenen Elite und dem Volk. Das Thema gibt es bei uns auch ein bisschen, aber nie in dem Ausmaß, weil die können immer wieder korrigieren. Wir werden immer wieder korrigiert und zur Tarnung gerufen.
Ja, und was ich auch wahnsinnig finde, ist, dass das Thema Altersvorsorge, ja, wo wir ja immer auch Untersuchungen machen, wo die Leute sonst überhaupt nicht interessiert, oder, weil viel zu technisch ist. Und die hochstehende Debatte, die man da eigentlich darüber geführt hat, oder? Und wir können Artikel und um Artikel schreiben, Medien füllen damit. Und die Leute hat das wahnsinnig interessiert. Also es ist auch eine Art ein Beitrag zu der Volksbildung, die da gemacht worden ist. Und einfach wirklich ein sehr engagiertes Debattieren. Und eben, Man kann mal verlieren, mal gewinnen, das gehört zu dem.
Genau, in dem Sinne muss man auch allen Leuten gratulieren, die da zugestimmt haben, obwohl sie mich geärgert haben, wie sehr bekannt worden ist. Nein, das war Bern einfach spezial mit dem Michael Herrmann, Unternehmer und Politikwissenschaftler, Meinungsforscher, mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt von uns reden, könnt euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, wo immer ihr könnt. Wir hören uns wieder. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.